Geschlechter? Differenzen. Ein Podcast des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern von Monika Hofmann.
Herzlich willkommen im Podcast Geschlechterdifferenzen. Dieser Podcast dreht sich um die Fragen, was ist Geschlechterforschung? Wer macht das? Und was bringt sie der Gesellschaft? Fokus heute ist die Theologie. Wir begeben uns in die Forschung zum Alten Testament, also zum ersten Teil der christlichen Bibel. Meine Gästin ist Silvia Schröer. Sie ist emeritierte Professorin für Altes Testament an der Universität Bern und war von 2017 bis 2023 erst die zweite Vizerektorin an der Uni Bern. Herzlich willkommen, Silvia.
Hallo.
Silvia, du warst nicht nur Professorin und Vizerektorin an der Uni Bern, sondern warst vor fast 25 Jahren auch Teil der Gründerinnen des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung IZFG. Du hast das IZFG nach der Gründung auch lange als Beirätin begleitet und warst eine Wegbegleiterin von Brigitte Schneck, der ersten Leiterin des Zentrums. Aus diesem Kontext sind wir uns daher schon lange bekannt. Als ich dieses Gespräch vorbereitete, deinen Lebenslauf las und Texte von dir und über dich ausfindig machte, erschlug mich die Fülle deiner wissenschaftlichen Tätigkeit regelrecht. Du kannst auf eine lange und volle Karriere zurückblicken. Bis letztes Jahr warst du ordentliche Professorin an der Theologischen Fakultät. Wenn du auf deine Zeit an der Uni Bern zurückblickst, was war der eindrücklichste Moment?
Das ist immer schwierig im Rückblick, weil da sehr viele solche Momente waren. Aber sehr eindrücklich war für mich die Ankunft in der Fakultät. Und zwar ganz banal, das Büro zu entdecken. Die Theologische Fakultät war gerade umgezogen in die Unitobler-Gebäude und als ich da das erste Mal reinkam, habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich da Professorin. Und da wurde mir eigentlich bewusst, aufgrund des Raumes, wo bin ich jetzt da? Oder das ist ja wahnsinnig, jetzt habe ich das geschafft und jetzt bin ich da oben in diesem Büro, das ich übrigens bis zum Schluss behalten konnte. Aber das ist mehr symbolisch und es zeigt auch, wie wichtig Räume in Erinnerungen sind.
Gehen wir gleich zurück, ganz weit zurück, ins Jahr 1958, als du in Deutschland, in Münster, geboren wurdest. In was für einer Familie bist du aufgewachsen?
Meine Eltern stammen aus dem Münsterland. Aufgewachsen bin ich am Rande des Ruhrgebiets und beide Eltern waren nicht aus bürgerlichen und akademischen Kreisen. Meine Mutter aus einem Dorf, Handwerkerhintergrund. Sie selber war eigentlich gelernte Schneiderin oder hätte das machen können, aber das ging für Frauen halt damals schwer oder nicht. Und mein Vater war der jüngste Sohn einer Bauernfamilie, der noch eingezogen wurde in den Zweiten Weltkrieg. Und beide Eltern haben mich sehr unterstützt mit meinem Bedürfnis zu lernen. Und dass ich das Gymnasium mache, war eigentlich nie bestritten. Es war kein Geld da. Ich musste selber schauen, wie ich dieses Studium dann finanziere. Aber die Schulen in Deutschland, die waren damals sehr darauf ausgelegt, Gleichstellung zu schaffen. Und da habe ich von profitiert. Und das war für mich die größte Befreiung, glaube ich, meiner frühen Entwicklung, so gut gefördert, obwohl zu Hause eigentlich da nichts war jetzt. Also auch keine Hindernisse, aber auch kein Futter. Und das hat mich sehr geprägt.
Mhm. Du hast einen jüngeren Bruder. Mhm. Hat der auch studiert?
Nein, wir hatten eine Art Arbeitsteilung. Er ist über schon auch Abitur und dann eine Bankenlehre nachher in die Immobiliengeschäfte gekommen und völlig am anderen Ende der Welt. Also nicht der Welt, er ist immer noch da, wo ich aufgewachsen bin, aber von den Interessen her und von der Ausrichtung her und allem.
Du hast gesagt, dass du von diesem kostenlosen Zugang zu Bildung profitiert hast und du nicht studieren hättest können, wenn du für das Gymnasium bezahlen.
Das Gymnasium war nicht das Problem, sondern nachher das Studium. Und da habe ich nach zwei Semestern BAföG, wie das in Deutschland ist mit diesen Darlehen, habe ich nachher ein Stipendium bekommen vom Cusanuswerk, der Studienstiftung der deutschen Bischöfe, und habe das eigentlich als Grundförderung und Finanzierung gehabt. Und das wurde, also als ich in der Schweiz war, schon war dann die Finanzierung da zu Ende. Und ich habe von da an dann selber an der Uni mit Assistenzstellen mich durchgeschlagen.
Das war eine Förderung, die Sie nur Studierenden gegeben haben, die Theologie studieren.
Ja, und eine hochbegabte Förderung. Eine so, es gibt mehrere in Deutschland. Der Vorteil eben, also wir haben in der Schweiz wenig solche Möglichkeiten und ich habe diese Möglichkeit damals bekommen und ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Ich hätte es nicht gut selber stemmen können, das Studium.
Ja.
Das Gymnasium war gratis, das war ja eben der Vorteil.
Du hast ja später Theologie studiert. War deine Familie gläubig?
Ja, aber nicht sehr aktiv so. Also wir waren angehalten, katholisch, römisch-katholisch, an allem teilzunehmen, was da so normalerweise geboten ist. Aber ich habe mich interessiert für Theologie aufgrund sehr guter Jugendarbeit in einem Kloster vor allem, bei Benediktinern, und aufgrund von sehr gutem Religionsunterricht am Gymnasium. Der Religionsunterricht war konfessionell, aber sehr offen. Und das hat mich eigentlich dann auf diese Spur gebracht. Und es war nicht von zu Hause aus erwünscht irgendwie oder in diese Richtung geschoben. Ich habe aber auch klassische Philologie, also Altphilologie studiert. Das war ein bisschen mehr jetzt so von meinem Vater her, der sich sehr für alte Sprachen interessiert hat, aber das nie machen konnte. Stimuliert vielleicht, naja, auch nicht lange. Aber die Theologie, die habe ich mir selber eigentlich geholt und die war für mich dann auch nochmal wieder so ein Zugang zu einer großen Welt. Ein Studium Generale. Ich konnte mich immer nicht entscheiden. Das war immer so mein Grundproblem. Ich fand alles toll, die Mathematik, die Sprachen. Ich habe alle Sprachen, die irgendwie angeboten wurden, die habe ich da in mich reingestopft. Oder das, ich wollte unbedingt Griechisch, Latein, natürlich Englisch, Französisch sowieso, Russisch noch. Und also, was immer zu kriegen war und dieses Entdecken und Verschiedenes haben, die Vielseitigkeit, die war ein Grund, warum ich die Theologie dann so toll fand, weil in diesem Studium ist eigentlich wie in einem Kristall nochmal alles auch an Disziplinen verpackt, was viel dann schon in so Emanzipationsprozessen rausgegangen ist, in eigene Fächer, andere Fächer. Aber wenn man das anschaut von der Wissenschaftsgeschichte her, ist die Theologie ja oft eben die Mater gewesen. Dann hat sie das aus sich herausgelassen. Und das Studium war und ist sehr vielseitig, von ganz anwendungsbezogen bis hin zu historisch. Und ich in meinem Werdegang habe dann noch die Archäologie eigentlich und Ikonografie da reingenommen. Das geht ziemlich weit weg von diesen Kernkompetenzen, die man meint, die dann Theologie ausmachen. Aber ich war eben immer sehr weit. Ich wollte immer raus, noch mehr, höher raus, irgendwo viel, möglichst viel, aber auch wissen, wo man zu Hause ist. Das war mir auch wichtig.
Warst du schon als Teenagerin so, dass du so viel Wissen aneignen dir wolltest? Oder wie warst du als Teenagerin?
Ja, das, ich glaube, das war schon da. Also eben, dass Wissen Freiheit bedeutet, das war irgendwie in mir drin. Ich habe es gemerkt, sobald das angeboten wurde, habe ich gemerkt, jetzt da, das ist das Portal. Für mich, aber ich hätte niemals an Universität gedacht. Ich wollte einfach eben lernen, was zu kriegen ist, zu lernen. Und Frauen waren da sehr wichtig am Gymnasium schon. Und das hat Gott sei Dank gehalten, weil im Studium gab es keine. Ich hatte keine Professorin, keine, also nicht mal Dozentin, null. Und diese Studienrätin am Gymnasium, die damals wirklich stark wurden da, das hatte mit der deutschen Geschichte zu tun, die waren sehr kompetent, sehr wissensorientiert. Die haben unheimlich guten Unterricht gemacht und sehr gut gefördert. Und ich glaube, dass ich auf diesem Sockel nachher weitermachen konnte, sonst wäre ich auch frustriert worden, weil eben in der ganzen Theologie nur Männer Professoren waren. Und ich habe auch in der klassischen Philologie eine einzige Professorin gesichtet. Und das waren doch viele Jahre. Niemand.
Also. War dir damals bewusst, dass das exzeptionell war, dass da so viele LehrerInnen am Gymnasium waren? Also warst du damals schon, hattest du ein feministisches Bewusstsein dafür, dass Frauen, je höher der Bildungsgrad ist, je dünner gesät sind?
Nein, ich glaube in der Zeit nicht. Und ich bin an einem Gymnasium gewesen, das fast bis zu meiner Abiturzeit noch ein Mädchengymnasium war. Und ich fand das damals überhaupt nicht schlimm und habe es auch nachher immer noch befürwortet. Es kam dann die Koedukation, die kam dann. Aber ich habe da eigentlich von profitiert, glaube ich, oder viele andere von meinen Klassenkolleginnen auch. Wir waren sehr ruhig unterwegs und es war sehr konzentriert durch das. Aber feministisches Bewusstsein, das habe ich noch nicht mal im Studium so richtig entwickelt. Das kam sozusagen erst danach.
Wie würdest du dich selbst charakterisieren?
Ja, als vielseitig schon. Vielseitig auch in meinen Interessen, jetzt auch mit der Emeritierung und als sehr widerständig. Also ich habe eigentlich das zu meiner eigenen Überraschung geschafft, in diesem doch dominanten System bis zu einer Position ganz oben zu kommen, ohne dass ich mich also wirklich ducken musste oder abgeschliffen wurde. Und da waren Etappen dazwischen, wo ich wirklich hart dran gekommen bin, also nicht von Seiten der Akademie oder Universität, das war der ewige Kampf, aber von Seiten der Kirche. Und ich habe aus dem heraus eigentlich eine Lehre gezogen und mal Anfang der 90er Jahre gesagt, ich lasse mir nicht von alten Männern meine Lebensfreude vermasseln. Und ich habe es auch geschafft, irgendwie diesen Schwung, den ich immer hatte. Ich war immer sehr schnell, oder den habe ich beibehalten. Also das, ich glaube, vielseitig und eben dieses Widerständige.
Und die Neugier, ist die geblieben?
Ja, also die habe ich jetzt auch wiederentdeckt, weil ich eben jetzt mehr Freiräume habe und merke, jetzt bin ich auf Dinge neugierig oder probiere was aus. Ich war immer sehr interessiert an Tieren und Verhalten von Tieren. Jetzt habe ich etwas mehr Zeit für sowas. Ich mache eine Ornithologiewoche mit und ich probiere Dinge aus. Und das, ich glaube, ja, das ist schon geblieben. Und die Neugier im Fach, in meinem Fachlichen, die ist eigentlich, die ist immer da. Also im Moment, wo ich irgendwas lese und denke, das möchte ich eigentlich jetzt doch nochmal wieder vertiefen. Ich suche was und dann merke ich, wie mich das eben nach wie vor einfach festhält. Ich kann, wenn ich anfange zu suchen, zu forschen, kann ich selten loslassen. Also sitze ich nach einer Stunde da immer noch und denke, oh verflixt, jetzt habe ich irgendwie verpasst, dass ich mir doch die Kartoffeln auf den Herd stellen wollte. Und das Das ist immer noch, das ist stark, ja. Und auch die, also nicht gerade die Lust, jetzt ganz riesige, große, neue Projekte anzureißen, aber manches auch wieder aufzunehmen, also sozusagen weiter zu stricken an manchem, was ich liegen lassen musste und wo ich nicht mehr zugekommen bin. So.
Tauchen wir etwas tiefer in die Theologie ein und deine Forschung. Zuerst aber klären wir ein paar Fachbegriffe. Du hast römisch-katholische Theologie studiert. An der Theologischen Fakultät in Bern wird schwerpunktmäßig auf christkatholische und evangelische Theologie fokussiert. Kannst du uns sagen, wie sich diese drei Bereiche grob abgrenzen?
Nein, das kann ich so schnell nicht sagen. Aber wichtig ist, dass das hängt mit der Entwicklung jetzt eben von Wissenschaften und diesen Kirchenzuordnungen zusammen. Ich versuche es mal auf was ganz Konkretes, Praktisches zu münzen. Ich als Bibelwissenschaftlerin fühle mich jetzt nicht durch meine Konfession völlig anders zugeschnitten als eine Bibelwissenschaftlerin jetzt eben aus diesen anderen Konfessionen. Das ist ein Grund gewesen, warum ich damals mit Zustimmung der Synode oder des Synodalrats der Berner Kirche an diese Fakultät kommen konnte, obwohl ich römisch-katholisch bin und auch nie konvertiert habe. Das sind also große Bereiche, die sind gleich. Und dann gibt's aber Unterschiede und die hängen eben mit diesen Kirchengeschichten oder mit Abgrenzungen zusammen. Und es ist schon ein Unterschied, römisch-katholische Theologie zu studieren. Und ich habe das ja vorher auch in anderen Orten studiert. Also ob die Fakultät römisch-katholisch ist eben oder ob ich dann evangelische Theologie studiere an einer reformierten oder evangelischen Fakultät. Aber da müssten wir jetzt eben in diese gesamten Details von Studien, es ist schwierig zu erklären. In der Dogmatik gibt es große Unterschiede.
Was ist die Dogmatik?
Das ist die Auseinandersetzung mit den, also eigentlich die Systematik. Die Systematik und auch die Geschichte der Entwicklung eben von Glaubenssätzen, Glaubensthemen, Glaubensinhalten. Und das wird als Kern häufig angesehen. Aber mein Fach ist ganz stark auf historische Forschung ausgerichtet. Also Bibelwissenschaft ist Literaturwissenschaft, das ist Geschichtswissenschaft im Grunde. Und es geht natürlich dann weiter in die Verflechtung jetzt auch mit diesen anderen theologischen Fächern, Auseinandersetzung damit, was die biblischen Texte für Funktionen haben, wie die gelesen werden. Und das ist natürlich dann eben auch für Frauenforschung sehr wichtig.
Du warst Professorin für Altes Testament mit besonderer Berücksichtigung der biblischen Umwelt. Mhm. Was muss man sich da vorstellen, biblische Umwelt? Was ist da gemeint, die Geschichte oder?
Nein, das sind die umliegenden Kulturen. Also heute würde man das auch so nicht mehr formulieren, weil das ein Zentrum Neutralität beansprucht, die gar nicht da ist. Also eigentlich müsste man es in der Perspektive fast umdrehen. Also die südliche Levante, jetzt, das ist die Region, zu der diese biblischen Texte gehören, die ist natürlich Teil von diesen Kulturen. Die liegt da drin und hat dann Besonderheiten, aber das würde man jetzt so nicht nennen, aber in der Sache geht es darum, dass ich mich sehr viel mit Mesopotamien, mit dem alten Ägypten, mit eben dem ganzen östlichen Mittelmeerraum befasst habe und dass meine Aufgabe war, das eigentlich immer wieder in den Blick zu rücken. Wer immer jetzt in diesen Bereichen arbeitet, würde das nicht mehr so beschreiben mit die Nachbarkulturen sind die größeren gewesen eigentlich als diese kleine Region, zu der die biblischen Texte gehören.
Mhm. Kommen wir zu deinem Forschungsschwerpunkt oder Schwerpunkten. Ein zentraler Bereich ist, wie du schon gesagt hast, die Ikonografie. Du forschst zu Kunst, zu Bildern. Damit wir uns das gleich bildlich vorstellen können, hast du ein Bild mitgebracht, und zwar das Bild einer knienden Frau aus Stein in Türkis. Die hat ein Thronsymbol auf dem Kopf und hält sich die Hand an die Stirn. Was ist das für ein Bild?
Das ist jetzt ein ägyptisches Amulett. Es ist auch nicht Stein, es ist so ein Fayence-Material meistens. Und die Frau ist die Göttin Isis, erkennbar an diesem Thron auf dem Kopf und auch hinten an der also so einer speziellen Haarschleife. Und sie ist wichtig in der ägyptischen Mythologie als, ja, eigentlich eine Figur in einem großen mythischen Zusammenhang. Sie wird eben dann als die beschrieben oder dargestellt, die entweder ihren Sohn Horus auf dem Schoß hat oder ihren Gatten Osiris beklagt. Und dieses Bild jetzt zeigt die Isis im Klagegestus. Und mich hat das jetzt weniger interessiert, was in Ägypten alles in den Texten steht. Und das ist wahnsinnig viel. Oder wie oft diese Isis eben in Bildern vorkommt. Sondern was sind die Typologien, die Typen, die in solchen Bildern zum Ausdruck kommen. Und mein feministisches und Genderforschungsanliegen bei den Bildern und bei den Texten ist eigentlich immer gewesen, auf diese Typen zu achten. Und ich habe immer gesagt, also es ist also nicht gerade vom Neolithikum, aber bei manchen Motiven seit dem Neolithikum bis heute. Sogar wenn man in die Tageszeitungen schaut. Es gibt so einen Typus und der Typus Klage ist Klagefrau. Das stimmt jetzt nicht so exklusiv, es gibt auch klagende Männer oder so, aber es ist so, also auch mit diesen Händen am Kopf, dass wie man heute Fotos aus oder Fernsehberichte aus nahöstlichen oder Mittelmeerkulturen sieht, ist das immer noch so. Die Frauen schreien bei Beerdigungen oder bei Todesfällen und sie legen die Hände auf ihren Kopf. Das hat mich immer sehr beeindruckt, wie stabil diese Typen sind. Also diese so Kernaussagen in Ägypten dann eben an der Königsmythologie ausgeführt und klagende Frauen, die werden in diesen Kulturen immer dargestellt über ganz, ganz viele Jahrhunderte, Jahrtausende. Und das hat mich als Frau und Genderforscherin sehr interessiert, weil ich immer gefunden habe, was ist denn da passiert? Was passiert, damit es dann so eine Kopplung gibt mit dem Geschlecht? Was ist die Botschaft auch in diesen Bildern? Also wollen die das fixieren? Oder sind die Bilder für uns auch eine Möglichkeit, etwas zu sehen und dem zu widersprechen und sagen, also das ist doch unglaublich, immer noch. Immer noch wird Klage mit Frau verbunden und also eben, ich sage immer, es lohnt sich manchmal einfach nur so im Fernsehen die Bilder zu schauen, den Ton abzustellen und dann zu schauen, wo kommen die Männer vor, die Männer häufig mit Köpfen dargestellt, Porträts, kommen andere Szenen, wie werden sie dargestellt und wie werden die Frauen, in welchen Szenen kommen die Frauen vor? Und wir landen eben immer auf diesen selben Stereotypen. Also das ist jetzt nicht immer so traurig oder dramatisch oder so, aber einfach hochinteressant. Also Frau und Körper, Mann und Kopf. Mhm. Seit dem Neolithikum, habe ich immer behauptet.
Und das hast du herausgefunden oder nachgezeichnet in deiner Forschung?
Ja, ich hab es aufgegriffen jetzt für die Levante, also für diese südliche Levante, Palästina, Israel, diese Region, aber kontextualisiert mit anderen Kolleginnen. Und ich kann nicht behaupten jetzt, dass ich die bin, die das alleine herausgefunden hat. Es gab schon früh oder seit 20, 30 Jahren zum Beispiel sozialanthropologische oder ethnologische Studien, wo solche Zusammenhänge auch oft gesehen worden sind. Also das ist nicht, dass ich das entdeckt hätte. Aber für mein Forschungsgebiet habe ich es durchgespielt und auch zu den Bildern habe ich sehr viel gemacht, das vorher nicht publiziert war oder wo diese Zusammenhänge nicht gesehen worden waren. Texte und Bilder. Und eben, ich habe das sehr genossen, dass ich auf diesen beiden Medien gleichermaßen eigentlich unterwegs war, weil Text und Bild, das sind zwei Welten und Texte kodieren sehr viel Dominanz und patriarchale Gefüge. Die Bilder auch zum Teil, aber da sind durch die Diskrepanzen manchmal sehr interessante Bereiche zu entdecken.
Und was hat jetzt diese Figur der Isis aus der Mythologie mit den Bibelwissenschaften zu tun?
Es gibt eben auch in den biblischen Texten diese klagenden Frauen. Und ich habe nie jetzt behauptet, die Isis sei direkt in den Texten jetzt da zu finden. Es geht immer auf dieser Ebene von Typen. Im Jeremia-Buch zum Beispiel gibt es einen berühmten Textausschnitt, wo deutlich wird, der Beruf der Klagefrau wurde damals, also in Israel, auch noch von den Müttern an die Töchter weitergegeben und das war ritualisierte Klage. Also da ist der Zusammenhang. Nicht, dass die Isis jetzt direkt in den Texten vorkommt. Das kann sein, dass sie eine Rolle gespielt hat, weil diese Kontakte sehr eng waren. Also gerade Ägypten war für Palästina, Israel ganz wichtig und sehr viel von der Theologie Ägyptens ist in biblischen Texten wiederzufinden, also in den Psalmen und so. Also es ist nicht ausgeschlossen. Und manchmal sind auch Amulette, zum Beispiel mit so einer Isis oder so, die sind schon gefunden worden, auch auf dem Boden Palästinas, Israels. Ist also nicht weit weg und der Kontakt war da. Und die, also die Frauen haben zum Beispiel in Palästina, Israel in diesen Jahrhunderten, also das ist 2. Jahrtausend vor, 1. Jahrtausend vor Christus, die haben zum Beispiel gerne den Schutz eines ägyptischen Helfers angerufen oder waren da nicht abgeneigt. Also Monotheismus hin oder her, aber warum nicht irgendwie die Unterstützung annehmen, wenn sie da ist? Und das war der Gott Bes, das ist ein ägyptischer Gott. Und da findet man ganz viele Amulette. Nicht nur die Frauen haben ihn offenbar gerne gehabt.
Du hast ja 1989 deine Habilitation abgeschlossen. Das ist die höchste akademische Qualifikationsstufe nach Master und dann nach Dissertation. Oder früher war das Lizenziat und Dissertation. In deiner Habilitation hast du zum Motiv der Göttin auf den Stempelsiegeln aus Palästina, Israel geforscht. Was wolltest du da herausfinden?
Das war eine wirklich ikonografische Studie, recht klein eigentlich auch, aufgrund von sehr neuem Material, was also nicht zugreifbar war bis kurz vorher. Und ich habe davon profitiert, in Fribourg eigentlich da schon in Forschung eingebunden zu werden und bin immer noch an diesen Stempelsiegeln. Also das war noch das letzte Forschungsprojekt an der Uni jetzt, das ich hatte, ein Synergia-Projekt mit anderen zusammen. Naja, aber das war eine kleine Studie und ich habe mich für diese Göttinnen auf diesen Siegeln, winzig kleine Siegel, die wie Schmuck getragen wurden, interessiert, weil das Motiv dieser ziemlich erotischen Göttinnen auf den Siegeln sehr wichtig ist. Also man merkt, das ist ein wichtiges Motiv, es wird sehr schön ausgearbeitet. Und das hat mich religionsgeschichtlich interessiert. Was ist da genau passiert? Das hat mich aber auch als Theologin interessiert, und zwar wegen des schon angesprochenen Monotheismus. Es gab dann in den 80er Jahren und folgenden natürlich eine anhaltende Auseinandersetzung, und zwar nicht mal so aufgrund von diesen Bildern, sondern von Inschriftenfunden. Und man hat gemerkt, die Verehrung Jahwes, des Gottes Israels, sie war nicht so einmütig, wie das manchmal dargestellt wird und vor allem jetzt in der Forschung oder in den Kirchen auch dargeboten und angewendet wurde. Also es ist viel komplexer. Da hat mich diese Göttin sehr interessiert und ich habe das Bildmaterial eben immer beigezogen als Quelle, um die biblischen Texte, die auch schon eine ziemliche einen rechten Einschlag haben. Also sie vermitteln auch schon diesen Monotheismus und man kann den Eindruck bekommen, der war schon zu Abfassungszeiten dieser biblischen Texte, war das schon klar, war es aber nicht. Und die Bilder zeigen mehr von der Vielfalt der Religion, der religiösen Vorstellungen der Bevölkerung und das war für mich eigentlich immer genau der Grenzbereich oder diese Schnittstelle, wo ich sehr viel Forschung investiert habe. Und die Göttin, das war eben dann ein Thema. Ich habe nachher aufgrund von ganz vielen anderen solchen Schnittstellen eigentlich immer weiter gemacht an dieser Grundfrage, wie verhält sich die Religionsgeschichte, diese historischen Quellen, die externen, external evidence, haben wir gesagt oder sagen wir. Die externen Quellen, wie verhalten sie sich zu den biblischen Texten? Und in den biblischen Texten sind manchmal auch noch so Spannungen erkennbar, die zeigen, auch dieser Monotheismus ist natürlich im Zusammenhang oder im Umfeld von polytheistischen Kulturen entstanden und das kam nicht auf einen Schlag, sondern da drin steckt ganz viel Geschichte, auch ziemlich viel Spannung, auch ziemlich viel Patriarchat und das war eine Entdeckung jetzt der theologischen Genderforschung, die in den 80er Jahren dann sehr ja dafür gesorgt hat, dass diese ganzen unentdeckten Themen, falsche Übersetzungen, nicht nur jetzt bezüglich der Göttinnen, aber auch der Göttinnen, dass die auf das Tapet kommen und dass wir daran arbeiten. Und wir haben eben die androzentrischen Übersetzungen versucht zu revidieren.
Also die männerzentrierten.
Ja, die männerzentrierten Übersetzungen, die wirklich also durchwegs das prägen, was eben jetzt auch halt greifbar ist. Nur Theologinnen und Historikerinnen können Hebräisch und Griechisch und es ist eine Frage von Übersetzungen und da drin steckt ganz viel Patriarchales in diesen Übersetzungen. Es gab dann 2006 oder 2008 eine Bibel in gerechter Sprache, wo eben auf solche Dinge schon Bezug genommen wurde oder das geändert wurde, aber naja. Also das ist jetzt eine Bibelübersetzung, die ist nicht von den Bischofskonferenzen approbiert worden.
Neben der Bildsymbolik ist die feministische Exegese ein zentraler Schwerpunkt von dir. Gehört diese Übersetzungsarbeit oder Kritik auch in die Exegese oder was ist feministische Exegese?
Ja, es ist also auch es ist philologische Arbeit. Also ich könnte es feministische Exegese ist Bibelwissenschaft mit einem speziellen Fokus auf Genderfragen. Und wir haben in den 95 etwa Mitte der 90er Jahre auch klar gesagt, also es ist nicht eine bestimmte Methode, die es feministisch macht, sondern der Winkel, also der, wie wir auf das ganze Feld blicken. Feministische Exegese hatte immer den Anspruch, dass sie eben nicht nur sich für Frauen in den biblischen Texten interessiert, sondern fürs Ganze. Also eigentlich die gesamte biblische Kanonbildung, also wie diese Schriften entstanden sind, jede einzelne Schrift sich vornimmt. Und das war auch jetzt so eine Entdeckung damals, das war nicht ganz neu, sondern 1895 hat die Elizabeth Cady Stanton, eine Suffragette, eine amerikanische Suffragette und gar nicht Theologin, also nicht exegetisch ausgebildet, aber als Juristin sehr engagiert, die hat schon gesagt, die Frauen müssen die Bibel lesen. Sie hat das Projekt nicht zu Ende bringen können, mangels Autorinnen. Aber das Anliegen war, und das haben wir dann in den 80er Jahren eben oder 70er Jahren schon aufgenommen, weitergeführt, der feministische Ansatz muss heißen, wir wollen die ganze Bibel feministisch lesen, mit Gender-Aspekten.
Mhm. Und was kann das jetzt in einem ganz konkreten Beispiel bedeuten?
Ich nehme jetzt mal ein alttestamentliches Beispiel, was eben jetzt auch nicht mit Frauenfiguren zu tun hat, sondern mit Männerfiguren. Es gibt schöne Erzählungen in den Samuelbüchern über die ersten Könige Israels, Saul und dann David und den Jonathan. Jonathan war eigentlich der Prinz. Das war der Sohn des Saul. Diese Beziehungen der drei Männer, die sind im hebräischen Text aufgeladen mit erotischen Wörtern und Beschreibungen. Es wird auch gesagt, dass Jonathan und David durch eine Liebesbeziehung verbunden waren. dann, gut, man kann das diskutieren, vorwärts, rückwärts. Es ist auch klar, dass Saul eifersüchtig ist auf den David und dass da also ganz, ja, ganz schwierige Beziehungen erzählt werden. Niemals bis heute wird einfach angenommen, dass da Homoerotik im Spiel sein könnte. Also wir reden jetzt auch nicht von homosexuellen Beziehungen, jetzt so im Sinne von Ehen oder weiß nicht. Aber Homoerotik war offenbar erzählbar oder konnte einfließen in solche Hofgeschichten. Es sind verschiedene Ebenen jetzt da in diesen Anspielungen, aber es sind sehr viele ähnliche Wörter und Verse wie im Hohen Lied zu finden.
Das sind Liebeslieder.
Ja, das Hohe Lied ist das Lied der Liebe des Alten Testaments, der Hebräischen Bibel. Also solche Fokussierungen oder Ausschnitte, die sind nicht reserviert für Feministinnen. Also ganz viel, was dann auch im Rahmen jetzt von Queer Theology und Queer Ansätzen, Queerer Bibellektüre gefunden worden ist, das würde ich jetzt nicht sagen, das ist alles irgendwie von Feministinnen angestoßen worden, aber die Art zu lesen und gegen den Strich zu lesen oder eben nach den Dingen zu suchen oder das Gras wachsen zu hören eigentlich. Also was ist da zwischen den Zeilen, was nicht gesehen werden wollte, weil die dominante Lektüre das ausgeschlossen hat. Und so war zum Beispiel eben Queer Theology sicher sehr mitgetragen von feministischen oder genderhermeneutischen Entwürfen der vorhergehenden zwei Jahrzehnte und hat das dann ausgeweitet. Und das ist jetzt sicher im Moment auch der Teil dieser Gender, also die bibelzentrierte Genderforschung in der Theologie, die ist viel weiter geworden noch in ihren Aspekten. Da sind ganz neue Themen auch noch aufgetaucht. Und das habe ich vor allem jetzt bei meiner Zeitschrift, eben, die ich da seit 2000 mit herausgebe, das habe ich da immer beobachtet, auch wie sich das Repertoire noch ausweitet und die Akzente natürlich anders gesetzt werden und die Vorsicht in diesem oder jenem größer wird. Und das ist sehr spannend zu beobachten und das ist auch nicht fertig. Da ist immer noch ganz, ganz viel herauszuholen.
Deine Zeitschrift Lectio Difficilior, über die sprechen wir später noch. Ich denke, es ist Zeit für ein kleines Spiel, eine kleine Pause als Spiel. Ich habe dich schon vorgewarnt, es ist das Entweder-Oder-Spiel, auch bekannt aus dem Zeit-Podcast Alles gesagt. Ich sage zwei Begriffe und du musst einen wählen und das Ganze möglichst schnell. Und wenn es gar nicht geht, kannst du natürlich weiter sagen, aber lieber nicht. Bist du bereit?
Ja.
Eva oder Lilith?
Lilith.
Eva oder Maria?
Eva.
Maria oder Maria Magdalena?
Magdalena.
Altes oder Neues Testament?
Altes.
Aramäisch oder Hebräisch?
Hebräisch.
Bethlehem oder Jerusalem?
Jerusalem.
Bethlehem oder Bümplitz?
Bethlehem.
Bern oder Fribourg?
Bern.
Bern oder Münster?
Bern.
Münster oder Dorfkirche?
Münster.
Kirche oder Uni?
Kirche.
Lehre oder Forschung?
Forschung.
Vortrag oder Paper?
Vortrag.
Theologie oder Religionswissenschaft?
Theologie.
Professur oder Rektorat?
Professur.
Alma Mater oder Magna Mater?
Alma Mater.
AFG oder AFC?
AFG.
AFC oder IZFG?
IZFG.
Chefin oder Sekretärin?
Chefin.
8. März oder 14. Juni?
8. März.
Wein oder Wasser?
Wein.
Koffein oder Tein?
Koffein.
Snooze oder Aufstehen?
Aufstehen.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Achtsamkeit.
Ja oder vielleicht?
Ja.
Sein oder nicht sein?
Sein.
Ordnung oder Chaos?
Chaos.
Gott oder Göttin?
Göttin.
Gottheit oder keine?
Gottheit.
Sisyphus oder Ikarus?
Ikarus.
Genesis oder Apokalypse?
Genesis.
Exegese oder Hermeneutik?
Exegese.
Exegese oder Weinlese?
Weinlese.
Weintraube oder Traubensaft?
Weintraube.
Weihrauch oder Räucherstäbchen?
Weihrauch.
Primeli oder Schneeglöckchen?
Schneeglöckchen.
Eden oder botanischer?
Eden.
Garten oder Balkon?
Garten.
Samen oder Stecklinge?
Stecklinge.
Gemüse oder Blumen?
Gemüse.
Blumen oder Kräuter?
Kräuter.
Magnolien oder Kamelien?
Kamelien.
Schlossgarten oder Volksgarten?
Volksgarten.
Ideal oder real?
Ideal.
Frühmorgens oder spätabends?
Spätabends.
Anfangen oder aufhören?
Anfangen.
Reden oder schweigen?
Reden.
Null oder eins?
Eins.
Kreuz oder Hahn?
Hahn.
Taube oder Krähe?
Krähe.
Karfreitag oder Ostern?
Ostern.
Urbi oder Orbi?
Orbi.
Sagrada Familia oder Notre Dame?
Notre Dame.
Laizismus oder Kirchensteuer?
Kirchensteuer.
Quote oder keine Quote?
Quote.
30% oder 50%?
50.
Geschlecht oder Klasse?
Geschlecht.
Lyrik oder Literatur?
Lyrik.
E-Book oder Hörbuch?
E-Book.
Hörbuch oder Papierbuch?
Papier.
Buch oder Film?
Buch.
Farbe oder Schwarz-Weiß?
Schwarz-Weiß.
Bei Rot oder bei Grün?
Bei Rot.
Rot oder Grün?
Rot.
Birse oder Bohm-Schneider?
Birse.
Am Herd oder Kellersuter?
Am Herd.
Rösti oder Speck?
Rösti.
Fondue oder Raclette?
Raclette.
Bio oder regional?
Regional.
Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
Plastikfreie normale Gurke.
Fleischlos oder Fleisch?
Fleisch.
Vegetarisch oder vegan?
Vegetarisch.
Migros oder Coop?
Coop.
Tram oder Velo?
Tram.
Auto oder Zug?
Zug.
Zug oder Flug?
Zug.
Heilsarmee oder keine Armee?
Heilsarmee.
Patriarchat oder Matriarchat?
Patriarchat, ja.
De Beauvoir oder Butler?
De Beauvoir.
Olympe de Gouges oder Jeanne d'Arc?
Jeanne d'Arc.
Genderstern oder Doppelpunkt?
Genderstern.
Ehe für alle oder niemanden?
Ehe für alle.
Kinder oder keine Kinder?
Kinder.
Leihmutterschaft oder keine Mutterschaft?
Keine Mutterschaft.
Eizellenspende oder Samenspende?
Samenspende.
Fristenlösung oder Straffreiheit?
Straffreiheit.
Fastenopfer oder Opferlamm?
Fastenopfer.
Stigmatisierung oder Stigmatisation?
Stigmatisierung.
Frauenordination oder keine Ordination?
Keine Ordination.
Pop oder Klassik?
Klassik.
Emma oder Missy Mac?
Emma.
Anruf oder Sprachnachricht?
Anruf.
Sprachnachricht oder Textnachricht?
Textnachricht.
Signal oder WhatsApp?
Weiter.
Signal oder Threema?
Weiter.
Instagram oder TikTok?
Weiter.
Spice Girls oder Tic-Tac-Toe?
Weiter.
Nemo oder Bobo?
Nemo.
Zwei oder drei Geschlechtseinträge?
Zwei.
Geschlechtseintrag oder gar kein Eintrag?
Gar kein Eintrag.
Ganz herzlichen Dank, Silvia. Ich dachte fast, dass du es durchhältst ohne weiter, aber dann doch ein paar weiter am Schluss. Mach gar nichts. Vielen Dank fürs Spiel. Würdest du dich eigentlich als gläubig bezeichnen?
Ja, ich bin immer noch überzeugte Christin. Ich finde, das, was in dieser Tradition steckt, das ist zwar jetzt wahnsinnig kaputt gemacht worden von diesen Kirchenentwicklungen, jetzt in jüngster Zeit noch mal eins drauf, und ich war immer sehr, sehr widerständig eben gegen das, was diese Botschaft korrumpiert hat und überlagert hat, aber ich finde, es ist eine der besten Storys der Welt, die Erzählung von Jesus von Nazareth. Und ich bin auch gläubig, jetzt nicht nur als Christin, sondern eigentlich eben auch mit diesem Anteil aus der jüdischen Tradition. Und ich würde nie ohne Religion sein wollen. Ich finde, das ist ein ganz wichtigen Teil eigentlich von Reichtum vom menschlichen Leben, und das gilt für mich, und ich versuche das auch zu leben.
Und was ist die zentrale Aussage, die du vertrittst aus der Bibel oder der christlichen Theologie?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also die zentrale Aussage ist sicher für mich jetzt im Blick jetzt auf die alttestamentliche Tradition, dass Menschen erschaffen worden sind, also dass sie Geschöpfe sind mit einer Aufgabe auch in dieser Schöpfung und dass diese Schöpfung ein Akt eigentlich von Gutwilligkeit einer höheren Macht ist, die Leben super findet und das also diesen Impuls gibt. Ich kann mich verständigen mit all denen, die das Wort Gott jetzt da nicht mögen oder das anders beschreiben würden, aber das ist mir wichtig. Im Blick auf die neutestamentliche Tradition finde ich vor allem die Aufrufe eigentlich zu einer Gewaltlosigkeit in der Lebensführung und auch in den Visionen großartig. Also beide verbindet die alttestamentliche und die neutestamentliche Tradition die Vorstellung von einem Reich Gottes. Das ist jetzt ein doofes Wort irgendwie, weil man das, also heute würde man eher sagen, vielleicht die Welt Gottes. Es ist die göttliche Welt, eine Vision von. Und in der biblischen Tradition ist es das Reich Gottes, die Basileia Theou. Das finde ich nach wie vor irgendwie sehr wert. Und es gibt tausend andere Dinge, die mich da immer noch faszinieren. Und zwar nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern eben auch in der Anwendung. Respekt vor Tieren oder die kommen im Neuen Testament nicht so vor, aber im Alten Testament sehr wichtig. Und ich habe mich da immer drauf eingelassen, bis hin zu eben dem Punkt, dass ich dann in meinem Leben eben den Wildtieren und viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe. Und weil ich das gelernt habe aus biblischen Texten und die sind natürlich noch sehr agrikulturell unterwegs gewesen und ich lerne und das ist für mich so großartig.
Zu deinem Lieblings- oder einem deiner Lieblingstiere kommen wir auch noch in diesem Gespräch. Springen wir jetzt zu einem komplett anderen Thema. 2001 wurde das IZFG gegründet und du warst eine der 8 Gründerinnen. Die 7 anderen Professorinnen waren Margaret Bridges, Marina Cataruzza, Claudia Honecker, Karenina Kolmar-Paulenz, Verena Nickli, Brigitte Studer und Doris Wastel-Walter. Maßgeblich an der Gründung beteiligt war auch Barbara Lischetti, die damals sogenannte Abteilung für Frauenförderung leitete, heute die Abteilung für Chancengleichheit, AFC, aus dem Spiel. In einem Interview zum 15-jährigen Jubiläum des IZFG hast du erzählt, dass das Zentrum eigentlich auf dem Gurten, dem Berner Hausberg, gegründet wurde. Wie war das damals?
Ich muss gestehen, dass ich die Unterlagen nicht mehr habe, aber ich habe den Eintrag in meiner Agenda von damals noch wiedergefunden und kann mich also erinnern, das war deshalb für mich jetzt, oder das ist deshalb für mich etwas schwierig, weil ich in diesem Jahr, also 1999, dann 2000, dieser Beschluss zur Gründung, 2001 die Etablierung, in diesen 2-3 Jahren, da ist für mich extrem viel passiert und ich hatte ganz kleine Kinder. Also so, dass ich eben in manchen Details jetzt oft verunsichert bin. Aber auf dem Gurten war also eine doch etwas konspirative Grundstimmung und auf Veranlassung jetzt eben von Barbara Lischetti, aber auch, weil vorher der Hans-Sigrist-Preis an die Joan Scott vergeben worden war, war da so ein Schwung.
Und Joan Scott ist eine feministische Historikerin.
Ja, die Universität hatte Zentren, damals schon, nachher noch mehr, aber wir haben dann eigentlich bottom-up befunden, wir brauchen was für Genderforschung. Und in der damaligen Zeit, jetzt so um 2000, da gab es dann überall an den Universitäten erste Bemühungen, also eine Professur für Genderforschung. Und es war auch zum Teil schon so in der Realisation. Und wir haben uns dagegen entschieden, das einfach mit einer Professur zu lösen. Und zwar, weil wir gefunden haben, erstens, wenn man eine Professur schafft, dann ist das sowieso erstmal eben eine außerordentliche. Und Professuren kann man auch wieder wegmontieren. Und wir haben eigentlich von Anfang an gefunden, wir machen das anders. Wir machen eine Netzwerkforschungsstelle und versuchen, die Fakultäten, also alle Fakultäten, in irgendeiner Art einzubinden. Wir verzichten auf die Professuren, jedenfalls vorläufig. Jetzt sind inzwischen welche realisiert. Das hatte auch den Grund, wenn wir jetzt eine Professur geschaffen hätten, hätten wir uns für ein Fach entscheiden müssen. Und wir wollten eben Interdisziplinarität und auch die Kontakte natürlich international möglichst weit. Es war eigentlich ein bisschen größenwahnsinnig, aber in der Grundidee sehr vernünftig. Und die Strategie ist aufgegangen. Also das IZFG ist kontinuierlich dank wahnsinnig engagierter Leitender und Mitarbeiterinnen oder so ist es so großartig geworden und die Entwicklung war eigentlich für mich immer überwältigend, was aus dem IZFG geworden ist nach dieser Gründungsphase. Und ich habe im Rückblick oft gedacht, ich hätte gern noch mehr gemacht. Die Theologie war natürlich jetzt auch als Fakultät nicht dermaßen wichtig. Es gab Player in dem Ganzen, da muss man schauen, jetzt wie gehen wir voran, bei wem wollen wir da andocken, wer. Und das hat Doris Wastel-Walter damals mit der Brigitte Schneck zusammen großartig gemacht. Also das war die Zeit und ich hatte eben einfach parallel extrem viel am Laufen und auch noch ein Sabbatsemester. Aber an diese Frauen erinnere ich mich natürlich an alle und freue mich immer, wenn ich die eine oder andere wieder sehe. Wir haben das wirklich als Begleitgremium, als Beirat dann eben ja nachher auch weitergeführt. Und das IZFG, das war wirklich also so eine Meisterleistung der Frauen an der Uni Bern. Und die Universität hat es dann ja so Schritt für Schritt, nicht gerade mit wehenden Fahnen, aber doch nachvollzogen und unterstützt. Und inzwischen, denke ich, ist es wirklich ein Zentrum, das ich, ich finde auch international jetzt mehr als sehen lassen kann. Ich bin sehr glücklich mit dieser Idee, die wir damals hatten auf dem Gurten.
Ich gratuliere echt zu dieser Idee und zu dieser Durchführung, denn das IZFG hat heute über 40 Mitarbeitende, ist immer noch interdisziplinär aufgebaut, macht Grundlagenforschung, Mandatsforschung. Also irgendwie hatte eure Idee ja schon Bestand und hat sich sehr bewährt. Wenn du jetzt, du warst auch Vizerektorin, wenn du auf diese Zeit und jetzt auf die du miterlebt hast und jetzt auf das IZFG blickst, wie wichtig ist es, dass eine Uni so ein Zentrum wie das IZFG hat?
Ich würde ja nicht beanspruchen, dass alle das ähnlich machen müssen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es ein Kompetenzzentrum gibt und dass nicht alles dem etwas zufälligen Willen von Fakultäten überlassen wird oder einer Universitätsleitung, die natürlich in die Forschung jetzt oder Genderforschung als Universitätsleitung auch nicht eingreifen sollte, darf. Also irgendwo muss die Kompetenz angesiedelt sein. Es müssen auch Professorinnen dabei sein. Es ist wichtig, dass alle Vertretungs- und Repräsentationsfunktionen gut gewährleistet sind. Das ist eben für mich war das die letzten Jahre wichtig, qualitätssichernd. Und das glaube ich, ja, das würde ich beanspruchen. Eine Universität sollte auf die Genderforschung nicht nur Acht geben, sondern die fördern. Wie sie das machen, das kann unterschiedlich herauskommen. Aber ich glaube, in Bern hat es gut funktioniert und das ist wichtig.
Du warst in deiner Karriere oft eine der einzigen Frauen oder sogar die erste Frau. Zum Beispiel warst du 1989 die erste Frau, die an der Theologischen Fakultät Fribourg habilitiert wurde. Warst du dir damals bewusst, dass du eine Pionierin bist?
Da vielleicht das erste Mal, es war dann sehr klar, also an dieser Fakultät hatte noch gar keine Frau überhaupt die Habilitation gehabt und es war noch nicht so lange her, dass die erste Es war Mary Daly, die sehr, also eine Amerikanerin, die in Fribourg die doktoriert hatte. Das war dann für mich schon klar. Aber ich hätte trotzdem daraus nicht abgeleitet, dass ich jetzt Professorin werden will. Ich hatte einfach Spaß an der Arbeit. Ich habe gemacht, was ich gerade Lust hatte. Das war möglich. Also die Pionierin, das Pionierinnenbewusstsein, das kam erst etwas später vielleicht. Und dann natürlich ich war auch in der Erwachsenenbildung, in diesen kirchlichen Kreisen war ich immer die einzige Frau, die jüngste Frau, auch noch ohne Kinder. Sehr schwer, sich da durchzusetzen. Und da habe ich mir aber auch, ich weiß nicht, Kompetenzen natürlich, auch Strategien einfallen lassen, auch eben eine gewisse Dickfälligkeit. Und als es an der Uni dann eben auch sich wieder so repetierte hier und da, also nicht die Habilitation, da war ich eigentlich noch sehr geschützt. Aber dann nachher kamen eben Situationen, wo ich manchmal gedacht habe, tja, was ist das jetzt wieder? Also ich bin da wieder die Einzige. Und das braucht einfach sehr viel Durchhaltevermögen. Also Geduld ist gar nicht so meine Stärke, habe ich auch immer gesagt. Aber einfach dieses, ich sitze da jetzt und ich bin jetzt da, jetzt setzt euch damit auseinander. Ich bin jetzt halt die einzige Frau und ich muss es aushalten. Und die anderen aber auch.
Deine erfolgreiche Karriere hatte ja auch schwierige Seiten und Etappen. Wie gesagt, kommst du aus der römisch-katholischen Theologie. 1991 wollte dich die katholisch-theologische Fakultät der Universität Tübingen zur Professorin für biblische Einleitung ernennen, doch der zuständige Ortsbischof stellte sich quer. Diese Nichtberufung sorgte in deiner Community für großes Aufsehen. Auch für dich war es ein herber Schlag. Was war damals passiert?
Es wurden mit dem römischen Fischensystem, das es gab und immer noch gibt.
Was Dinge, ist das?
Also eigentlich Spitzelei. Also es waren Aufzeichnungen und angelegte Dokumentationen über Dinge, die ich publiziert hatte im nicht mal wissenschaftlich, eben da haben die gar nicht so hingeguckt, sondern im Fahrblatt-Artikeln. Ich habe eben über Maria auf Basis jetzt der biblischen Texte Dinge geschrieben, die nicht so gerne gelesen wurden. Und das wurde gesammelt. Und dann, als ich in Tübingen eben diesen Listenplatz hatte, musste der dortige zuständige Bischof sein Platzett geben. Und er hat es verweigert. Und das war aufgrund der Umstände jetzt da mit der Fakultät oder dieser Universität und der Kirche und dem es war dann unmöglich eigentlich, das zu revidieren. Was für mich dann eben auch hieß, ich brauche es gar nicht mehr zu probieren, an irgendeiner anderen katholischen, römisch-katholischen Fakultät weltweit. Die haben alle dieselben Unterlagen und das Veto des Bischofs ist eine Art Verdikt. Also das heißt eben, ja, ich wurde dann noch aufgefordert oder es haben sich Kollegen um mich sehr bemüht damals. Ich hätte da bei dem Bischof klein beigeben müssen und sagen, ich revidiere, was ich da geschrieben habe. Ich habe es nicht so gemeint. Ich schreibe in der Fußnote jetzt irgendwie was anderes noch dazu oder so. Und das habe ich da, habe ich damals den lieben Kollegen, den älteren Professoren, die mir helfen wollten, gesagt, es tut mir leid, ich habe das Angebot gelesen und gesehen und gehört, aber das mache ich nicht, eher gehe ich putzen.
Stark. Du hast dann 1997, vor fast 30 Jahren, die Professur in Bern gekriegt und eben nicht an einer römischen katholischen Fakultät. War das dann ein Traum für dich? Eine Erlösung sozusagen?
Ja, ich wäre nämlich wahrscheinlich jetzt wieder in die Erwachsenenbildung zurückgegangen. Ich hätte mich ja irgendwie finanzieren müssen. Das war der größte Glücksfall meines Lebens, dass ich aufgrund der Offenheit der Fakultät in Bern, die damals eben evangelisch war, jetzt inzwischen ist sie nicht mehr so gebunden an das Evangelische, aber immer noch nicht römisch-katholisch, sie ist etwas ökumenischer. Und dass die Berner Kirche eben auch zugestimmt hat, dass ich berufen werden konnte. Und dadurch hat sich für mich beruflich eine Entwicklung ergeben, das hätte ich auch vorher nie erträumt, das gab es nämlich nicht. Und das blieb auch sehr singulär. Es gibt in der Schweiz ein oder zwei Fälle von Leuten, die dann allerdings nicht auf theologische Fächer kamen, sondern bei, also zum Beispiel ein Kollege von mir aus Fribourg, der wurde dann in der Religionswissenschaft in Zürich auch an eine theologische Fakultät geholt, aber etwas anders gelagert. Und in Deutschland gab es das eigentlich so gar nicht. Also das heißt, das war wirklich die Berner Situation, die das möglich gemacht hat. Das habe ich auch immer wieder quittiert. Ich weiß, was ich dem verdanke, auch den damaligen Fakultätskollegen. Ich war dann in Bern an der Fakultät nicht die erste Frau, sondern die zweite als Professorin.
Und damals in deinen Anfängen in Bern warst du auch ganz junge Mutter. Du hast zwei Söhne. Dein zweites Kind kam im zweiten Semester als neu gewählte Professorin zur Welt. Wie hast du das gemeistert?
Das weiß ich eigentlich im Nachhinein auch nicht mehr, wie ich das hingekriegt habe. Das Gute war, ich musste nicht mehr habilitieren. Also ich hatte diesen Lauf durch diese Qualifikationstortur, den hatte ich hinter mir. Ich war dann Professorin, aber natürlich mit, also eigentlich noch nicht mal Mutterschaftsurlaub, das lief noch über die Krankenversicherung und den haben sie mir noch gekürzt, weil ich noch in meinem ersten Dienstjahr war, wurde das noch reduziert, so dass ich eigentlich, ich glaube, es waren dann noch 5 Wochen oder so. Es war also ein Witz und ich konnte eigentlich gar nicht aus den Vorgängen, auch aus den Prüfungen und so richtig raus. Ja, es hat mir damals nicht so viel ausgemacht und ich habe diesen Gott sei Dank sehr pflegeleichten und ruhigen Säugling dann nach einigen Wochen mir unter den Arm geklemmt und mitgenommen, auch sogar in Moderation von Doktoratsverteidigung. Das Kind wurde mir gebracht zum Stillen. Diese Veranstaltung lief 3,5 Stunden oder da musste der zwischendrin gestillt. Also das hat alles geklappt. Ich habe den in die Seminare mitgenommen. Also natürlich nur, wenn es gar nicht anders ging. Aber es war oft so. Und ich habe den in die Fakultätssitzung mitgeschleppt. Und wenn er dann anfing zu knüttern, dann habe ich ihn halt in der Runde herumgegeben, sodass er dann immer mal wieder einen anderen Blickwinkel hatte und das mindestens eine Weile ganz amüsant fand. Und manchmal hat er auch geschlafen. Ich habe ihn mitgenommen an Veranstaltungen, dann hat er den Kopf auf den Tisch gelegt und dann schief der ein und so. Also das ging. Es war aber sehr anstrengend.
Und der Vater der Kinder, welchen Anteil hatte der?
Einen hohen. Also ich hatte zu der Zeit einen Partner und der Vater der Kinder, der wirklich also nicht nur ein bisschen beigetragen hat und schon gar nicht drauf gewartet hat, dass ich ihm sage, was er machen soll, sondern sehr, sehr, also wir waren eigentlich hälftig aufgeteilt. Er war nicht mit einer Stelle so gebunden wie ich, aber mit Publikationen und es gab ein miserables Angebot an Kinderbetreuung zu der Zeit, also auch von der Uni her noch nicht. Das hat die Barbara Lischetti nachher dann aufgefahren. Also es war sehr schwer, anstrengend, furchtbar anstrengend.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Heutzutage wird ja oft über den Zusammenhang oder die Trennung von Wissenschaft und Politik diskutiert. Du hast eine dezidierte Meinung dazu. In der Uni-Zeitschrift Uni Aktuell hast du im Sommer 2023 gesagt, nur geglaubter Glaube ohne Handeln ist genauso verantwortungslos wie nur gewusstes Wissen und das pure Sammeln von Daten. Kannst du das noch etwas ausführen?
Ja, das kommt natürlich in Diskussionen, die jetzt in der jüngeren Zeit auch wieder verstärkt aufgekommen sind. Für mich war eine Erkenntnis und Erhellung auch gerade der Genderforschung und dieser feministischen Theologie, dass es keine Wissenschaft gibt, die nicht engagiert ist, und zwar, auch wenn sie das eben selber gar nicht sein will, ist sie pro oder contra Status quo. Also das heißt, sie trägt bei, entweder zur Festigung von Strukturen, gesellschaftlichen Gegebenheiten, manchmal auch zur, also und sei es auch nur zur Geschichtsschreibung. Also sie ist entweder mittragend und mitfestigend, mitzementierend, oder sie arbeitet an den Aufbrüchen darin, oder sie arbeitet an den Widersprüchen, an dem Widerspruch gegen. das war für mich immer ganz wichtig. Und das kommt natürlich daher auch, dass ich politische Theologie studiert habe in Münster und Befreiungstheologie. Es gibt keine Wissenschaft, die neutral ist. Also es ist immer so, dass die Wissenschaften, alle Disziplinen, würde ich behaupten, in ganz verschiedener Fasson engagiert sind. Und das, dieser Satz ist, war für mich so ein, ja, Paroli bieten, weil in den Kirchen oder der Bibelauslegung, der Theologie wird eben dieses oft vorgeworfen, jetzt, dass sie, ich weiß nicht, irgendwo so in den spirituellen Höhen da herumgeistern. Und für mich war das sehr aufschlussreich zu realisieren, es gibt Diskurse, die kommen in ganz anderen Bereichen wieder. Also zum Beispiel dieses, wie abgehoben darf eine Wissenschaft sein? Elfenbeinturm als Stichwort. Was gehört dazu, Wissen verantwortlich zu produzieren und zu hüten, weiterzugeben und umzusetzen? Ich finde, dass die Theologie da eigentlich ziemlich viel Expertise hat, weil sie schon früh mit solchen Fragen auch von Normativität und schwierigen Prozessen konfrontiert war. Und das mit dem gewussten Wissen, das ist mir dann im Rahmen eigentlich der Vizerektoratszeit, als es dann eben auch um Diskurse ging, Klimaforschung beispielsweise, wo ich gemerkt habe, meine Güte, es ist ja so, und das, diese Ansicht teilen wahrscheinlich die meisten mit mir, noch nie hat die Menschheit so viel gewusst, wie sie jetzt weiß. Im Kleinsten und im Größten unglaublich viel Wissen. Aber was machen wir damit? Und was heißt es auch, also Wissen zu produzieren oder Wissenschaft zu finanzieren, wenn damit nachher Tödliches angestellt wird? Und das, deswegen dieses Glaube ist gefährlich, wenn Glaube nicht reflektiert ist, weshalb die Theologie als Fakultät und als Fach an die Uni gehört. Aber Wissen, was nicht kritisch reflektiert wird und immer auch wieder befragt wird auf dieses Engagement hin. Das heißt ja nicht, dass ich Politik mache, wenn ich Mathematikerin bin, oder? Das ist nicht gemeint. Also es gibt Bereiche, wo zum Beispiel im Archiv Forschung möglich sein muss, aber welche Fragen verfolgt werden, das ist ja eben dann schon wieder nicht mehr einfach gegeben, wie mein Fach jetzt eben auch gezeigt hat, wenn ich das einfach denen überlasse, die es immer gemacht haben, dann kommen bestimmte Dinge nie zum Vorschein. Es werden ganze Bücher verschwinden, es wird Wissen verschwinden. Es ist ja in vielen Bereichen eigentlich dann doch auch nicht alles Wissen, was transportiert wird. Und deswegen ist dieses ja nur gewusste Wissen gefährlich.
Du sagtest im zitierten Artikel auch, dass du bei manchen Themen und Entwicklungen das politisch verantwortete Nein von Universitäten vermisst. Hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja, es gab immer wieder Anlässe, wo ich eigentlich gedacht habe, sind es noch die Universitäten, die Entwicklungen steuern? Oder hecheln sie eigentlich nur irgendwelchen Technoentwicklungen, Digitalisierungsentwicklungen hinterher? Künstliche Intelligenz zum Beispiel haben die Unis sicher nicht bestellt, oder? Aber das läuft, das sind große Konzerne, die davon profitieren, und die Universitäten tappeln dann irgendwann hinterher. Und natürlich alle merken, die ganze Gesellschaft merkt, wir sind hintendrein, weil die juristischen Prozesse viel zu langsam sind, bis die Gesetze dazu gemacht sind. Das hat mich eigentlich immer ein bisschen beelendet. Dieses Nein würde für mich heißen, dass ich auch mal, wenn noch nicht ganz absehbar ist, wohin das führt, sagen kann, wir haben große Vorbehalte. Eigentlich nicht. Lieber nicht. Das geht gar nicht mehr. Also das war jetzt so meine Erfahrung in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass ich dann zu den ewig Gestrigen irgendwie gezählt werde, obwohl ich finde, ich habe ja Gründe Und es ist nicht meine Bockigkeit, sondern es sind Befürchtungen, die ich auch belegen kann, warum ich skeptisch bin. Dann kann man natürlich sagen, das hilft gar nichts. Also du kannst dreimal Nein sagen und es wird trotzdem passieren. Also man muss mitmachen, um es noch irgendwie beeinflussen zu können. Aber an dieser Stelle ist eben bei mir immer der innere Widerstand größer. Und ich habe kürzlich gedacht, wenn ich jetzt noch ein Buch schreibe, aber was ich in nicht, also einfach eins über Lebensweisheiten, dann hätte es vielleicht den Titel Nein.
Kommen wir noch zu einem weiteren Meilenstein deiner beeindruckenden Karriere. Im Jahr 2000 warst du Gründerin und Mitherausgeberin bis heute der Europäischen Elektronischen Zeitschrift für feministische Exegese mit dem programmatischen Titel Lectio Difficilior, also die schwierige Lesart. Was leistet diese Zeitschrift?
Die hat vor allem Nachwuchsförderung geleistet, weil wir ein Forum angeboten haben, und zwar von der ersten Nummer an Open Access.
Im Jahr 2000.
Im Jahr 2000. Das war eine Entscheidung, ja, auch aufgrund von nicht vorhandenen Finanzen. Wie gesagt haben wir können uns keine Zeitschrift leisten. Es war nicht ich, sondern das waren die European Society of Women in Theological Research und Frauen aus diesen Kreisen, also aus dem deutschsprachigen Raum, die gefunden haben, also das wäre super, so eine Zeitschrift. Ich habe es dann umgesetzt in Bern und die Zeitschrift war von Anfang an Open Access und durch das haben wir eben gerade jüngeren Forscherinnen Gelegenheit geben können, zu publizieren und zwar relativ schnell. Also wir hatten keine so langen Wartefristen, wie das in den etablierten exegetischen Zeitschriften zum Beispiel der Fall ist. Und das hat sehr lange sehr gut funktioniert. Jetzt hat sich der Kontext total verändert und wir sind im Moment dran, das Ganze wieder neu aufzugleisen. Die Lectio Difficilior ist seit 2000 online und die wurde auch wirklich viel angeklickt, gerade auch international von Leuten, die keinen Zugang zu akademischen Institutionen hatten oder haben. Die waren oft ganz glücklich, dass sie da was Neues lesen konnten und nichts dafür zahlen mussten. Es war immer peer-reviewed, wir haben immer darauf geachtet. Und ich bin heute noch stolz auf den Titel. Lectio Difficilior ist ein Begriff aus der Textkritik, also auch aus meiner Forschung, aber nicht aus den Bereichen, wo ich jetzt hauptsächlich unterwegs bin. Und es besagt in den Handschriften biblischer Überlieferung oder sonst auch, also Homer würde das Gleiche gelten. Da sind die schwierigeren Varianten eigentlich grundsätzlich die wahrscheinlicheren. Wenn Fehler passiert sieht man eigentlich, dass die schwierigere Lesart häufig im Endeffekt die ist, die größere Wahrscheinlichkeit hat, dass sie stimmt. Und wir haben das gebraucht für diesen theologischen Anspruch, dass wir sorgfältiger hinter die Zeilen schauen und in die Bücher gehen. Und jetzt wird manchmal reklamiert, weil das lateinisch ist und sieht, das ist jetzt ganz wichtig. Wir bleiben dabei. Die Textkritiker, alle Männer, haben sich damals fürchterlich aufgeregt, weil ich ihnen quasi auch auf dem Internet die Show gestohlen habe. Jetzt kommt immer, wenn man Lectio Difficilior anklickt, nicht irgendwas Textkritisches, sondern diese feministische Zeitschrift.
In diesem Podcast geht es ja auch um die Frage, was die Genderforschung der Gesellschaft bringt. In deinem Fall, was bringt dein Genderfokus in der Theologie der Gesellschaft für einen Mehrwert?
Ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Also ich finde das, also wenn Gesellschaft auch einschließt, was zum Beispiel Wissen über Kultur und zum Beispiel Bildtraditionen betrifft, dann ist das nicht unmaßgeblich zu wissen, woher kommt die Taubensymbolik. Also ich habe mich viel eben mit Tieren beschäftigt und mit diesen Symbolen. Dann kommen auch eben Fragen, so um Pfingsten herum kommen Anfragen immer wieder. Oder an Pfingsten geht es um die Taube und jetzt zum Palmsonntag geht es um den Esel. Und das sind jetzt kleine Dinge. Also da ist sicher ein Beitrag und auch im interreligiösen Gespräch finde ich das jetzt zum Beispiel eine wichtige Kompetenz zu wissen, was sind heilige Schriften? Was denken Frauen über heilige Schriften, die oft in Kanonisierungsprozessen entstanden sind, wo die Frauen wahrscheinlich sehr wenig Einfluss hatten? Wo kommen die Frauen trotzdem in diesem Kanon vor? Und das sind auch Themen, die interessant sind im Kontakt und im Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern von Religionen. Also das wären jetzt so Beispiele. Anwendungsbezogen ist bei theologischen Fragen oft in der Ethik angesiedelt, also ethische Fragestellungen. Und ich habe im Rahmen von Schöpfungstheologie sehr viel gemacht. Und da geht es zum Beispiel auch darum, also was ist die Verantwortung von Menschen gegenüber der Natur, der Schöpfung? Und da habe ich auch sehr entschieden eigentlich immer Position ergriffen. Das ist Teil unserer Religion, also dieser religiösen Tradition, Sorge zu tragen und sich auch zu widersetzen jetzt gegen Entwicklungen, wo es nur um Profit geht, wo es nur darum geht, eben mehr aus irgendwas herauszuschlagen. Weil das, was geschaffen ist, das ist das, wir haben nur diesen einen Planeten. Und auch wenn da gewisse Männer dran denken jetzt, dass sie auch noch auf dem Mars und mal erst auf dem Mond, so, es ist Quatsch, sag ich immer, weil niemand dort überlebt. Und wenn dann eben nur ein paar Wochen, man hat jetzt wieder Nachrichten gehört, das ist nicht möglich, dass Menschen ein sinnvolles Leben irgendwo außerhalb dieser planetaren Atmosphäre führen. Also wir sollten alles dran setzen, das zu erhalten und nicht daran denken, ob wir auf dem Mars eventuell auch, ich weiß nicht, ein paar Wochen überleben könnten.
Du hast den Esel genannt, du hast die Taube genannt. Kommen wir zum Schluss noch zu deinem Lieblingstier oder einem deiner Lieblingstiere, den Gänsegeier. Das ist ein Greifvogel. Du hast mir auch ein Bild geschickt. Der hat so einen langen Hals, wenig befiedert, auch der Kopf trägt wenig Federn. Und am Ende des Halses, auf der Rückseite, gibt es so wie eine Krause, eine Halskrause, wie bei einem König, Königin. Er ist meistens braun und sieht, der Körper ist so hühnerartig, also so adlerhühnerartig. Warum fasziniert dich der Gänsegeier?
Er spielt in diesen antiken Kulturen, mit denen ich mich immer befasst habe, also in Vorderasien und in Ägypten eine gewaltige Rolle, weil er als Aasfresser eben auch Bestattungen von Menschen erledigt hat. Da könnte man meinen, jetzt das Tier war absolut unsympathisch und es ist auch zum Beispiel im Sinn jetzt von alttestamentlichen Reinheitsvorschriften natürlich unrein, weil es mit Aas Kontakt hat. Und der Kragen und dieser nackte Kopf haben damit zu tun, die tauchen so tief in Kadaver ein, dass da keine Federn praktisch wären. Also der Gänsegeier sieht unheimlich schön aus und ist also wirklich königlich. Wurde aber in der Symbolik durch die Ptolemäer vom Adler abgelöst und der Gänsegeier kommt in biblischen Texten vor. Das ist jetzt auch so eine Entdeckung eigentlich von jüngerer Forschung. Nescher ist der Gänsegeier wahrscheinlich und das wird aber in den biblischen Übersetzungen oft mit Adler übersetzt. Na, der Gänsegeier ist jedenfalls präsent auch in biblischen Texten und zwar, weil der Gott Israel sich auch mit einem großen Geier vergleichen kann oder die Flügel, unter die sich die Beter und Beterinnen stellen, die sind wahrscheinlich Geierflügel. Und das gibt in der Bildkunst eben ganz interessante Darstellungen von diesen Geiern und ich mag sie wahnsinnig. Ich bin ganz entzückt und hoffe, ich sehe sie noch. Also es gibt jetzt in den Friburger Alpen manchmal so kleine Trupps von Gänsegeiern, die da also auch leider im Zuge der Klimaveränderung jetzt da um den Schwarzsee herum, glaube ich, bei der Kaiserex im Sommer anzutreffen sind. Aber ich habe sie auch schon auf Reisen mal gesehen. Und wenn ich irgendeine Gelegenheit habe, einen Gänsegeier live zu sehen, dann mache ich das. Das sind so wunderschöne Tiere. Und dieser Wert der Geier wurde gesehen. Also diese antiken Kulturen haben trotz der Verbindung mit Tod, haben sie den Geiern einen großen Status gegeben. Also zum Beispiel gibt es in Ägypten eine Göttin, die hat eine Geier Haube und kann als Geier erscheinen, die Nechbet. Und in ganz alten Siedlungen in der Türkei, also in der heutigen Türkei, Çatalhöyük, sieht man schon, wie Geier mit beteiligt sind an Bestattungen oder an den Primärbestattungen. Und man hat offenbar deswegen auch sie als Regenerationssymbole gesehen. Also nicht daran gedacht, dass sie mit dem Tod nur verbunden sind, sondern eigentlich auch schon vorausgesetzt, dass sie, wenn sie ja mit dem Tod befasst sind oder dafür zuständig sind, dann eben auch wieder Leben hervorbringen. Und man hat die Toten quasi den Geiergöttinnen oder diesen Geiern überlassen, mit so einem Grundvertrauen auch, dass das in den Zyklus des Lebens wieder eingeht. Also was man brutal Kompostierung nennen kann, aber das war nicht alles negativ besetzt.
Ich wünsche dir, dass du bald wieder einen Gänsegeier siehst. Silvia Schröer, herzlichen Dank für diesen Einblick in deine wissenschaftliche Karriere und deinen persönlichen Lebensweg.
Danke auch, Monika.
Und alles Gute weiterhin.
Merci.
Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos zum Thema sind in den Shownotes zu finden. Feedback oder auch Vorschläge für GästInnen nehme ich gerne entgegen. Meldet euch mit einer Mail an monika.hofmann@unibe.ch. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Geschlechter, Differenzen.